Grüß Gott und herzlich willkommen zu Weltkirche aktuell. Aus dem Studio des weltweiten katholischen Hilfswerks Kirche in Not in München begrüßt Sie Volker Niggewöhner. Der Christ des 21. Jahrhunderts wird Mystiker sein. Oder er wird nicht sein. So hat es der katholische Theologe Karl Rahner einmal ausgedrückt. Nun ist Mystik keine Sache akademischer Wissenschaftler. Und auch keine Sache kirchlicher Amtsträger. Die Mystik ist im Laufe der Geschichte meist Laiensache gewesen. Und sehr häufig waren und sind es Frauen, die ganz besonders tiefe spirituelle Erfahrungen machen. Eine dieser Frauen war die heilige Mechthild von Magdeburg, die im 13. Jahrhundert einen großen Einfluss auf das Geistesleben ihrer Zeit hatte und 1282 im Kloster Helfta gestorben ist. Kirche in Not hat im vergangenen Herbst einen Begegnungstag im Kloster Helfta veranstaltet, bei dem auch die heilige Mechthild ein Thema war. Berthold Pelster befragte hierzu den Experten Pater Professor Bernhard Wositschki aus dem Zisterzienserstift Heiligenkreuz bei Wien.
In dem Kloster Helfta, das im 13. Jahrhundert seine große Blütezeit erlebt hat, das aber schon wenige Jahrzehnte später zerstört worden ist, leben erst seit wenigen Jahren wieder Nonnen. Erst im Jahr 1999 konnte das klösterliche Leben wieder aufgenommen werden. Heute leben dort Zisterzienser-Schwestern. Und auch Sie, Pater Bernhard, gehören zum Orden der Zisterzienser. Sie sind vor allen Dingen Professor an der Hochschule Heiligenkreuz. Das Stift Heiligenkreuz liegt in der Nähe von Wien, im Wiener Wald. Neben Ihrer Tätigkeit als Professor sind Sie auch Exerzitienbegleiter, Exerzitienprediger und ein überaus beliebter Beichtvater. Sie haben sich jetzt auch mit diesen heiligen Frauen von Helfta beschäftigt, denn neben der Mechthild von Magdeburg gibt es auch noch die Mechthild von Hackeborn und die heilige Gertrud von Helfta, Gertrud die Große genannt. Alle haben ungefähr zur gleichen Zeit gelebt, aber die älteste von ihnen war die Mechthild von Magdeburg. So ganz viel weiß man über ihre Lebensdaten nicht, aber so ein bisschen was. Woher weiß man denn etwas über sie?
Es ist so, dass ihr Geburtsdatum gar nicht bekannt ist und das ist nichts Außergewöhnliches im 13. Jahrhundert. Die Geburtsregister, wie wir sie heute kennen, von Standesämtern hat es natürlich damals nicht gegeben. Noch dazu gab es verschiedene Zeitrechnungen. Die Zisterzienser zum Beispiel haben das Kirchenjahr begonnen, nicht am ersten Adventssonntag, wie es heute üblich ist, sondern am 25. März, also am Fest Maria Verkündigung oder Verkündigung des Herrn an Maria. Der Tag der Verkündigung ist sozusagen der Beginn des Heiles, Initium Salutis. Und jetzt ist es klar, wenn jemand im Januar oder im Februar oder bis 25. März geboren wurde, dann war es noch ein anderes Jahr, ab 25. März neues Jahr. Somit sind also die Jahreszahlen auch umstritten, wann jemand geboren wurde. Also man nimmt an, 1208 bis 1210 ist sie bei Magdeburg geboren, die heilige Mechthildis oder Mechthild von Magdeburg.
Und sie ist geboren auf einer Burg. Sie gehörte also zum Adel, zum Landadel.
Ja, sie war ein Kind wohlhabender und wahrscheinlich adeliger Eltern. Und mit 12 Jahren erhielt sie dann die erste mystische Begnadung. Hier wieder ein Hinweis, dass die Mystik nicht nur eine Sache von Erwachsenen ist, sondern durchaus schon eben bei ihr mit 12 Jahren erfolgte. Was heißt eben Mystik? Wie Sie schon heute sehr schön angedeutet haben, Berührung der Seele, nicht? Eine ganz intensive Berührung des Geistes Gottes mit der Seele.
Mechthild von Magdeburg beschreibt dieses Erlebnis in einer ihrer Schriften. Wie genau schildert sie denn diese Erfahrung, die sie damals gemacht hat?
Die berühmteste Schrift der Mechthild von Magdeburg ist das fließende Licht der Gottheit. Ich habe da heute in Helfter vor der Sakristei und vor der Klosterkirche ein Bild gefunden vom Initiativkreis Kloster Helfter. Ein Bild, das zum Jubiläumsjahr der Mechthild von Magdeburg, 800 Jahre nach ihrer Geburt, man hat dann die Geburt mit 1207 angesetzt und 2007, zu diesem Jubiläumsjahr, 800 Jahre, ist dieses Bild erschienen. Und da wird die heilige Mechthildis von Magdeburg so dargestellt, wie heute die Zisterzienserinnen gekleidet sind. Das heißt, mit schwarzem Schleier, die Novizinnen haben noch weißen Schleier, und dann mit einer Kukulle. Die Kukulle ist das zisterziensische Gewand für das Chorgebet, für das Stundengebet. Und diese Kukulle hat sehr weite, ausladende Ärmel. So kann man in diese weiten Ärmel sozusagen alle Gebetsanliegen hineinschieben, die sie am Herzen haben. Außerdem sind diese weiten Ärmel ein Zeichen für die Flügel der heiligen Engel. Denn die Zisterzienser versuchen, genauso wie die Mönche der Frühzeit, das Angelikos Bios, die Vita Angelica, das engelgleiche Leben zu führen. Denn die heiligen Engel beten ja Gott Tag und Nacht an, nie endet ihr Lobgesang, ohne Unterlass, sine intermissione.
Ich möchte nochmal zurückkommen auf dieses Berufungserlebnis oder diese Gottesberührung, die sie erlebt hat im Alter von 12 Jahren. Wenn ich das richtig gelesen habe, war sie damals vom Heiligen Geist berührt. Sie spricht davon, dass sie vom Heiligen Geist gegrüßt worden ist. Was kann man daraus ablesen?
Sie können das Bild nochmals betrachten, das hier anlässlich ihres Jubiläumsjahres, 800 Jahre, gemalt, gezeichnet wurde. Da sehen Sie, dass das Herz der heiligen Mechthild von Magdeburg glüht. Und das ist es, was Sie gerade angedeutet haben. Der Heilige Geist hat sie begrüßt, hat sie berührt. Es ist eben diese Berührung Geist, Geist, die nicht über die Sinne geht, sondern weit über die Sinne des Menschen hinausgeht. Es ist diese mystische Erfahrung, diese geistige Erfahrung Gottes, die Berührung des Gottesgeistes mit der Seele. Und die Seele wird dann entflammt vom fließenden Licht der Gottheit, vom Ewigkeitslicht Gottes erfüllt, und dieses Licht Gottes entzündet ihr Herz. Wir beten das ja gerne: Komm, Heiliger Geist, und entzünde in uns das Feuer deiner Liebe. Genau das ist es. Eigentlich ist dieses Gebet ein mystisches Gebet. Komm, Heiliger Geist, und entzünde in mir das Feuer deiner Liebe. Das Seelenfünklein, Scintilla Anime, ist sozusagen dann der zündende Funke für dieses Feuer des Heiligen Geistes. Interessant, was ist dieses Seelenfünklein? Das ist unser guter Wille. Von unserer Seite ist der Funken guten Willens notwendig, dass wir eben dann mit dem Heiligen Geist in Berührung kommen. Von unserer Seite die Hingabe, der gute Wille, und von der Seite Gottes die wunderbare Herabneigung, das gnadenhafte Sich-Verschenken.
Sie sprechen von dem guten Willen, der sich in diesem Falle auf Gott bezieht, aber der menschliche Wille spielt natürlich auch eine große Rolle für die Gestaltung des alltäglichen Lebens, für die Lebensplanung. Als junges Mädchen von 12 Jahren kommt man so langsam in das Alter hinein, wo man sich Gedanken macht: Wie soll es aussehen mit meinem Leben? Wie möchte ich mein Leben gestalten? Möchte ich eine Familie gründen? Möchte ich vielleicht in einen Orden eintreten? Was möchte ich machen aus meinem Leben? Die Mechthild von Magdeburg lebte damals ja noch auf einer Burg und lebte in einem sehr behüteten Elternhaus, in einem wohlhabenden Elternhaus. Sie war geprägt durch die Kultur, durch das höfische Leben auf der Burg. Und man weiß aber, dass sie einige Jahre später diese Burg verlassen hat.
Genau.
Vielleicht ganz ähnlich wie die heilige Elisabeth von Thüringen, die ja auch übrigens ziemlich genau im gleichen Jahr geboren ist wie die Mechthild von Magdeburg, nicht allzu weit weg von Magdeburg. Gibt es da Parallelen, gibt es da Beziehungen?
Die heilige Mechthild von Magdeburg und Elisabeth von Ungarn bzw. von Thüringen sind Schwestern im Geiste sozusagen. Was die Armut betrifft, was die Loslösung betrifft, beide mussten sich eben vom Wohlstand ihrer Zeit, von einem höfischen Leben, das war der Wohlstand jener Zeit, loslösen und ganz frei werden für Gott. Dieses Vacare Deo, dieses Freisein für Gott und Freiwerden für Gott ist ganz entscheidend im Leben der beiden Frauen. Und Mechthild hat sich dann innerlich erleuchtet, mit 20 Jahren entschlossen, in Vereinigung mit Gott ein Leben der Armut und der Zurückgezogenheit zu führen. Sie begab sich heimlich, genauso wie Elisabeth, ja, heimlich in die Stadt Magdeburg, wo sie ohne klösterliche Regel ein strenges Büßerleben führte. Man nannte das damals Beginentum. Und sie unterstellte sich der geistlichen Führung eines Dominikanerpaters. Die Dominikaner sind ja Mendikanten, also Bettlerorden, aber auch Predigerorden. Aber sie sagt doch, sie gehören zu den Mendikanten. So hat er sie also erzogen, ihren Lebensunterhalt zu erbetteln, was natürlich für eine, die das höfische Leben gewohnt war, etwas außergewöhnlich oder ungewöhnlich war. Also eine revolutionäre Frau, kann man sagen. Nicht?
Den Dominikanerorden gab es damals noch gar nicht so lange. Irgendwie lag damals im 12. Jahrhundert, 11. bis 12. Jahrhundert ungefähr, das so etwas in der Luft, die Bewegung hin zur Armut. Damals ist der Franziskanerorden entstanden, der Dominikanerorden ist damals entstanden, die Bettelorden sind entstanden. Woher kam diese Zeitströmung?
Ich glaube, man muss sehen, dass es in jeder Zeit, in jedem Zeitalter Jesus-Bewegungen gibt. Jesus-Movement im wahrsten Sinne des Wortes. Und die Zisterzienser zum Beispiel gehören eigentlich zu einer solchen Jesus-Bewegung im 12. Jahrhundert. Die Jesusbewegung des 12. Jahrhunderts der Zisterzienser geht dann über in die Jesusbewegung der Franziskaner und Dominikaner im 13. Jahrhundert und später auch weiterhin, sodass man sagen kann, immer waren Menschen von der Person Jesu Christi, des Gottessohnes, fasziniert und in dieser Faszination so leben zu wollen wie er, hat man versucht, dann in seine Fußstapfen zu treten und sein Leben nachzuvollziehen, nachzuahmen, zu imitieren und so leben wie er, so denken wie er, so handeln wie er, so arm sein wie er. Und das führte eben auch dazu, dass Mechthild von Magdeburg als Begine über 30 Jahre lang nach der Regel des heiligen Dominikus ein eher armes Leben führte.
Alexandra Marisa Wilke war das gerade mit der Vertonung eines Liedes der heiligen Hildegard von Bingen, einer großen Mystikerin des Mittelalters. Und um Mystik und eine andere Heilige, nämlich die heilige Mechthild von Magdeburg oder Mechthild von Helfta, wie sie auch genannt wird, geht es heute bei Weltkirche aktuell. Berthold Pelster befragte hierzu den Experten Pater Professor Bernhard Wositzki aus dem Zisterzienserstift Heiligenkreuz bei Wien.
Woran hat sich denn diese Bewegung hin zur Armut entzündet? War das nur etwas, was aus dem Evangelium herauskam oder waren auch Missstände, die in der damaligen Zeit herrschten, dafür verantwortlich? Vielleicht auch Missstände in der Kirche, Fehlentwicklungen?
Das ist ganz klar, der Heilige Geist ist das wunderbare Korrektiv der römisch-katholischen Kirche. Er korrigiert immer Missstände, indem er dann Heilige beruft. Das ist immer das Beste, nicht? Wenn Sie der Heilige Geist wären, würden Sie es wahrscheinlich auch so machen, einfach heilige Frauen und heilige Männer berufen, die dann so leben wie der Herr und die dann den Herrn Jesus Christus in ihrer Gestalt, in ihrer Lebensweise wieder präsent, wieder gegenwärtig machen. Und durch heilige Frauen und durch heilige Männer wird die Kirche reformiert und erneuert. Ecclesia semper reformanda, die Kirche ist immer zu erneuern und immer zu renovieren.
Und Mechthild von Magdeburg schloss sich dann dieser Beginenbewegung an, eine Bewegung, die es schon seit einigen Jahrzehnten gab damals. Das waren Frauen, die ganz bewusst die Armut lebten, aber für die Armen da sein wollten, sich um die Armen, um die Kranken, um die Notleidenden kümmerten.
Es war so, dass natürlich der Einsatz für die Armen und ihr sehr ausgeprägtes, gottverbundenes Innenleben auch Kritik von Seiten des Ordens und des Weltklerus hervorgebracht hat. Nicht? Man hat das kritisiert, genauso wie der heiligen Elisabeth von Thüringen, die wurde auch furchtbar malträtiert und sekiert und letztlich auch verfolgt.
Aber was genau hat man kritisiert?
Natürlich diese Zuwendung zu den Armen, dass sie eben alles verschenkt haben, was sie hatten. Also diese radikale Armut, die auch der heilige Franziskus dann vorgelebt hat, die heilige Clara vorgelebt hat, die also schon hier im 13. Jahrhundert inkarniert ist, also Fleisch geworden ist in diesen Gestalten, auch in der heiligen Mechthild. Und das hat man kritisiert, dass diese radikale Armut, und das hat ihr Bitterkeit eingebracht und Ungerechtigkeit und Verleumdungen. Man hat sie natürlich auch eifersüchtig beziehungsweise kritisch eben in die damalige Öffentlichkeit getragen. Heute würde es in die Medien kommen, nicht?
Hing diese Kritik möglicherweise auch damit zusammen, dass diese Beginenbewegung eine Laienbewegung war? Das waren ja Frauen, die sich nicht einem Orden angeschlossen haben, die säkulare, so würde man heute sagen, säkulare Gemeinschaften gebildet haben, also unabhängig von einer Ordensleitung. Die Frauen übernahmen eine gewisse Führungsrolle damals. Waren das neue Elemente, die erstmal auf Unverständnis stießen?
Ja, sie haben schon natürlich eine Führung gehabt durch Dominikaner-Patres zum Beispiel oder andere Patres. Also es war schon geistliche Führung da, ja. Aber doch ihr Leben war mitten in der Welt und ein strenges Büßerleben, das führt eben immer wieder zu Kritik und ist für manche ein Skandal, ein Zeichen des Anstoßes, ein Zeichen des Widerspruchs. Es ist klar, dass ein solches radikales Büßerleben Widerspruch hervorruft. Denn es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich lebe genauso oder ich stoße mich daran, ich kritisiere es. Die Kritik ist meistens leichter als der Mitvollzug oder der Nachvollzug.
Etwas sehr Charakteristisches für Mechthild von Magdeburg sind ihre Visionen. Sie hat also, so berichtet sie in ihrer Lebensbeschreibung, immer wieder Begegnungen gehabt mit Christus, und zwar ganz plastisch. Sie hat ihn gesehen, sie hat ihn gehört, sie hat mit ihm gesprochen und sie hat ihre Lebensführung mit ihm besprochen. Sie hat sich mit ihm beratschlagt, kann man vielleicht sagen. Wie muss man sich solche Visionen vorstellen?
Zunächst darf ich sagen, um 1250 begann Mechthild von Magdeburg, ihre mystischen Erfahrungen in Versen und Hymnen zu schildern. Also sie kannte auch sehr gut die lateinische Sprache, noch dazu in Versen und Hymnen.
Das war eine Folge des höfischen Lebens. Richtig. Es war damals so, dass die jungen Frauen, die jungen Mädchen auf den Burgen wirklich sehr gut erzogen worden sind. Ich habe gelesen, dass die Frauen damals sogar zuständig waren für das kulturelle Leben auf der Burg, für die Ausrichtung der Burgfeste mit viel Musik, mit Gesang. Der Minnegesang war damals eine ganz wichtige neue Erscheinung und sehr beliebt, auch beim einfachen Volk beliebt. Es gab die Troubadoure, die diese Lieder vortrugen. Und wie gesagt, die jungen Mädchen wurden ausgebildet in diesen Dingen.
Also dazu gehört auch die lateinische Sprache. Eine klassische Erziehung, ja. Und dann ihre Aufzeichnungen wurden vom Dominikaner Heinrich von Halle gesammelt. Er war ihr geistlicher Führer, ihr Seelenführer. Und er hat dann diese Aufzeichnungen zusammengetragen in 6 Büchern, das Werk gegliedert, eben das fließende Licht der Gottheit, wurde dann wieder neu übersetzt vom berühmten Theologen Hans Urs von Balthasar, der auch Kardinal wurde. Und diese Ausgabe ist jetzt ziemlich verbreitet, das fließende Licht der Gottheit. Und da wird klar, wie geht das vor sich? Also wie kommt jetzt Jesus mit der Seele in Berührung? Wie kann man das sich vorstellen, dass da Jesus spricht? Kommt auch auf dieser Karte zum Ausdruck. Herr, himmlischer Vater, du bist mein Herz. Und da hörten Sie schon, dass es nicht um eine Theologie der Vernunft, ich möchte etwas pointiert sagen, um eine verkopfte Theologie geht, sondern es geht um eine Theologia cordis, um eine Theologie des Herzens. Und ausgerechnet Papst Benedikt XVI., der deutsche Papst aus Bayern, hat in einer Generalaudienz darauf hingewiesen, sehr deutlich darauf hingewiesen, dass im 12. Jahrhundert zwei Formen der Theologie betrieben worden sind. Die Theologie der Vernunft, der Ratio, und die Theologie des Herzens. Die Vertreter der Theologie des Herzens, das ist der heilige Bernhard von Clairvaux und in seiner Nachfolge eben zum Beispiel unsere Mechthild von Magdeburg. Die Theologie der Vernunft, das wäre dann die Schule der Dominikaner bis hin zu Thomas von Aquin.
Weltkirche aktuell auf Radio Horeb, Radio Maria und Radio Gloria. Sie hörten eine weitere Vertonung eines Liedes der heiligen Hildegard von Bingen. Es sang wieder die Künstlerin Alexandra Marisa Wilke. Und Mystik war auch das Schwerpunktthema bei einem Begegnungstag von Kirche in Not im Kloster Helfter. Pater Bernhard Wusitschki aus dem Stift Heiligen Kreuz informierte die Gäste über Leben und Werk der Mystikerin Mechthild von Magdeburg.
Die Liebe ist das Zentrale. Und diese Liebe zu beschreiben, dafür braucht es eine ganz besondere Sprache. Damals im 12. Jahrhundert gab es den Minnegesang, den Mechthild von Magdeburg sehr gut kannte, den sie am Hof oft und oft erlebt hat. Und sie hat genau diese Sprache verwendet, um ihr Buch zu verfassen, um ihre mystischen Erlebnisse niederzuschreiben. Das Buch, das den Titel trägt, Das fließende Licht der Gottheit. Es war damals auch das erste Buch, das in dieser Art in deutscher Sprache verfasst worden ist. Und es ist ein Buch, das heute von manchen zur Weltliteratur gezählt wird. Was steht denn in diesem Buch überhaupt so drin?
Um das richtig zu verstehen, müssen wir sagen, in ihrem Werk Das fließende Licht der Gottheit gibt uns die männlich kühne, kraftvolle und zugleich hochpoetisch veranlagte Mechthild von Magdeburg auch von ihrer innigen Vertrautheit mit dem Herrn im Geheimnis seines Herzens Kunde. In meinem großen Leiden offenbarte sich Gott meiner Seele, zeigte mir seines Herzens Wunde und sprach, siehe, wie weh man mir getan hat. Also es ist eine ganz konkrete Christuserfahrung, die bis zum Wehtun geht. Ich habe das noch einmal gefunden bei einer modernen Heiligen, bei der seligen Mutter Teresa von Kalkutta, einer modernen Heiligen. Die sagt auch, Liebe muss wehtun. Das heißt, du musst gleichsam dein Herz durchbohren und verwunden lassen, so wie es auch Jesus am Kreuz getan hat, und so auch mit Christus mitempfinden, mitleiden. Er leidet mit uns mit und wir leiden mit ihm mit. Also im Leid, in der Leiderfahrung, ja, ist eigentlich die Spitze dieses Werkes, das fließende Licht der Gottheit zu finden, in der ganz konkreten Leiderfahrung.
Heißt das dann, dass Glaube nicht nur eine Sache des Kopfes sein darf, sondern es muss auch eine Sache der Gefühle, der Emotionen sein, weil es erst dadurch richtig intensiv wird? Ich meine, wenn ich nur verkopft, nur mit dem Verstand auf Gott schaue, dann kann ich ja immer noch ein distanziertes Verhältnis zu ihm haben. Aber wenn es in die Gefühle hineingeht, in das eigene Herz hineingeht, dann bin ich zu innerst betroffen von dem Glaubensgeschehen.
Der Heilige Vater, Papst Johannes Paul II., hat schon darauf hingewiesen und dann sein Nachfolger Benedikt XVI., Gott ist Geist, reiner Geist. Und daher ist er als reiner Geist nicht leidensfähig. Leid ist eine Sache des Leibes, des Körpers, des menschlichen Leibes. Daher muss Gott erst einen menschlichen Leib annehmen, um leidensfähig zu werden. Johannes Paul II. Hat eine eigene Theologie des Leibes verfasst, wunderbar, noch viel zu wenig erforscht worden. Großartig. Theologie des Leibes, Johannes Paul II. Und Benedikt XVI. Setzt fort in seiner Enzyklika Deus Caritas Est, Gott ist die Liebe, und weist darauf hin, dass der heilige Bernhard, jetzt sind wir wieder bei der Mystik der Zisterzienser und bei Mechthild von Magdeburg, Folgendes sagt: Deus non est passibilis, sed non incompassibilis. Das heißt deutsch, Gott ist an sich nicht leidensfähig, weil er reiner Geist ist. Aber in dem Moment, wo er unseren menschlichen Leib annimmt, wo er Mensch wird, wo er inkarniert, wo er Fleisch wird, Fleischwerdung Gottes, kann er leiden, will er leiden, will er mit uns leiden, mit uns mitempfinden, mit uns mitfühlen. Ein mitfühlender Gott, ein mitleidender Gott.
Ihre letzten Lebensjahre hat die heilige Mechthild von Magdeburg im Kloster Helfter verbracht. Wie kam es dazu, dass sie dieses Kloster dann aufgesucht hat und dort eingetreten ist?
Ja, wir haben ja gesagt, dass sie verfolgt wurde, dass sie missverstanden wurde, dass sie verleumdet wurde, dass sie also vielen Schikanen ausgesetzt war. Nach dem Wort der Bergpredigt, nach den Seligpreisungen, selig sind die Verfolgung leiden um der Gerechtigkeit willen. Ihrer ist das Himmelreich. Und Jesus hat es auch so gesagt, haben sie mich verfolgt, werden sie auch euch verfolgen. Also Reich Gottes und Aufbau des Reiches Gottes gelingt nur unter Verfolgung in dieser Welt. Ja, es ist immer eine Herausforderung. Und dann hatte sie sozusagen genug in dieser Welt gelitten und hat sich dann in die Einsamkeit des Klosters von Helfter hier zurückgezogen.
Sie war damals ungefähr 60 Jahre alt, also schon eine Frau in wirklich reifem Alter, eine ältere Frau, und ist dort auf jüngere Ordensschwestern gestoßen, auf die heilige Mechthild von Hackeborn und auf das noch junge Mädchen Gertrud von Helfter, später Gertrud die Große genannt. Welchen Einfluss hatte Mechthild von Magdeburg auf ihre Mitschwestern?
Es ist klar, dass eine ausgereifte Frau mit großer Lebenserfahrung, nicht? Vom höfischen Leben bis zum Büßerleben, bis zum Bettlerleben, bis zur Armut in dieser Welt, hin zur Mystik eines Klosters. Also sie hatte große Erfahrungen, und das ist eben das Wesen der mystischen Theologie und der Mystik: Glaube dem, der es erfahren hat. So konnte sie ihre Erfahrungen, die der Dominikanerpater zusammengestellt hat, dann auch fruchtbar werden lassen für ihre Schwestern. Also was der Dominikaner Heinrich von Halle in 6 Büchern niedergeschrieben hat, das konnte sie dann auch weitergeben an die kommenden Generationen. Das ist im Kloster sehr wichtig. Es muss immer wieder Mönche und Nonnen geben, die Spiritualität weitergeben. Denn die gehen ja nicht ins Kloster, damit sie dort nur den ganzen Tag arbeiten und beten, sondern damit sie auch also die Spiritualität, die geistliche Lehre aufnehmen und weitergeben können. Und diese geistliche Lehre lockt sie sozusagen ins Kloster.
Und im Kloster Helfter ist dann mit diesen 3 heiligen Frauen von Helfter eine wirkliche Blütezeit der Mystik entstanden. Pater Bernhard, in dieser halben Stunde konnten wir das Thema überhaupt nur an der Oberfläche anreißen. Wir konnten ein bisschen erzählen über die heilige Mechthild von Magdeburg. Gott hat an allen Dingen genug, nur allein an der Berührung der Seelen hat er nie genug. Darum ging es heute in unserer Sendung. Es ging um die heilige Mechthild von Magdeburg, die diese Erfahrung gemacht hat und uns überliefert hat in großer poetischer Sprache. Sie haben uns das erläutert, Pater Bernhard Buschitzki. Ganz herzlichen Dank dafür. Herzlichen Dank fürs Kommen.
Das war Weltkirche aktuell. Die heilige Mechthild von Magdeburg hat uns heute beschäftigt. Der Liturgiewissenschaftler Pater Professor Bernhard Wusitschki hat sie uns vorgestellt. Mehr über seine wissenschaftlichen Arbeiten erfahren Sie im Internet auf den Seiten der Hochschule Heiligenkreuz. Das war's für heute. Ich bin Volker Niggewöhner. Ihnen allen einen schönen Tag und eine gesegnete Woche.